MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Sie sind die stillen Heldinnen des Kirchenalltags. Immer da, wenn es brennt, wenn jemand ein offenes Ohr braucht oder einfach, wenn das Gemeindeleben organisiert werden muss. Die Pfarrsekretärinnen und Sekretäre. Seit mittlerweile 35 Jahren gibt es im Erzbistum München und Freising den Berufsverband der Pfarrsekretärinnen und Sekretäre.
Um die 1000 Pfarrsekretärinnen und Sekretäre arbeiten im Erzbistum München und Freising. Rund 600 sind Mitglied im Berufsverband. Eine gute Zahl findet die Vorsitzende Anita Steinsberger.
Also ich sehe den Verband ja so ein bisschen als Mitarbeitervertretung dieser Berufssparte einfach. Wenn man über irgendwas in Verhandlungen tritt, dass man sagen kann, wir sind 600 Mitglieder im Verband, die wir hier repräsentieren, und es ist einfach dann ein Gewicht, ja.
Die Berufsbezeichnung Pfarrsekretärin oder Sekretär, die gibt es offiziell nicht. Es ist immer noch ein Beruf für Quereinsteiger. Daher setzt sich der Verband gerade für eine Stellenbeschreibung ein.
Also wir würden uns wesentlich einfacher tun, wenn man wissen würde, was muss derjenige wirklich explizit machen und was für Geld kriegt er für diese Arbeit, wo wird er wirklich eingruppiert. Und ich denke, das ist schon immer so ein bisschen eine schwammige Geschichte, wenn Sie manchmal Stellenbeschreibungen sehen von Pfarrsekretärinnen, die gesucht werden, das sind DIN A4 Seiten. Das muss irgendwo kompakter gehen, das schreckt einen ja ab, wenn man sowas liest.
Und genau das will der Verband verhindern. Denn der Beruf, der umfasst mehr, als manch einer denkt. Grundlage ist eine kaufmännische Ausbildung.
Weil es ist eben nicht abgetan mit nur Besuch empfangen oder Telefon oder Post zu machen, sag jetzt mal, sondern man hat wirklich Programme hier an der Hand, wie ein Friedhofsprogramm, ein Meldewesenprogramm, wo alle Katholiken enthalten sind. Und die natürlich geführt werden wie Kirchenbücher. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Job. Und natürlich geht es auch darum, dass jede Kirchenstiftung ihre eigene Firma ist. Also auch hier spielt die Buchhaltung eine ganz große Rolle.
Und neben diesen Qualifikationen sind für die Pfarrsekretärin sogenannte Soft Skills natürlich ebenso wichtig.
Du hast manchmal das glückliche Hochzeitspaar vor dir, das einfach die Hochzeit plant und sucht einen Termin. Und du hast auf der anderen Seite Angehörige, die einfach jemanden verloren haben, die trauern. Man muss einfach schon so eine gewisse Affinität für die Menschen mitbringen.
Seit 2003 arbeitet Anita Steinsberger in St. Emmeram in München als Pfarrsekretärin. Für ihren Berufsverband wünscht sich die Vorsitzende in Zukunft Folgendes.
Im Prinzip soll es wirklich eine gute Austauschmöglichkeit sein von Kolleginnen und Kollegen, sich gegenseitig Mut zu machen, vielleicht in teilweise schwierigen Zeiten, dass man einfach wirklich sagt, wir stehen zueinander, wir erkennen unsere Probleme, dass man die dann eben wieder gemeinsam an einer bestimmten Stelle anbringen kann.
Also auch für Pfarrsekretärinnen und Sekretäre gilt, gemeinsam schaffen wir mehr. Katharina Sichler für das MKR.
Wie kann künstliche Intelligenz Menschen in Notsituationen helfen? Konkret in psychischen Notsituationen. Das ist ein Thema, das gerade die Telefonseelsorge im Erzbistum beschäftigt. Jedes Jahr werden dort rund 36.000 Anrufe entgegengenommen von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern. Aktuell noch ganz ohne KI, aber in Zukunft wird sich die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Telefonseelsorge verändern. Das erwartet Tobias Lehner.
Sie wird eine spielen und ich wage die Behauptung, sie wird auch eine große spielen.
Und das könnte das Angebot der Telefonseelsorge verbessern. Denn aktuell müssen Anrufer es meist mehrfach versuchen, bis ein Berater zur Verfügung steht. Und auch in der Chat- und Mail-Beratung, da brauchen die Mitarbeiter der Telefonseelsorge einfach eine gewisse Zeit, um zu antworten. KI könnte in solchen Fällen in der Übergangszeit betreuen, denn die Antworten, die KI in Tests auf Beratungsfragen gibt, die sind vielversprechend, findet Lena.
Da kommt ja schon ganz was Brauchbares raus, auch von dem Grad an Empathie, der mir da entgegengekommen ist oder den ich da gelesen habe, ist das absolut brauchbar. Schwierig wird's bei Folgekontakten. Und das habe ich dann auch erlebt. Da müsste man ja so viel eingeben oder am besten den ganzen Kontakt, also den ganzen Mailverlauf gewissermaßen mit einspielen, um dann eine fundierte Antwort zu bekommen. Und das kriegt die KI einfach noch zu wenig hin, aus meiner Sicht.
Zugleich warnt Lena aber auch vor den Grenzen von KI-Einsatz im direkten Kontakt mit Klienten der Telefonseelsorge. Denn echten menschlichen Kontakt kann auch die beste künstlich generierte Antwort nicht ersetzen.
das macht schon auch Seelsorge aus, dass da ein Mensch aus Fleisch und Blut sitzt. Und ich glaube, so ein Mensch gegenüber zu sitzen zu haben, der sich wirklich Zeit nimmt, der ein offenes Ohr hat, der versucht, das aufzugreifen, was er da verstanden hat, der nachfragt, das ist, glaube ich, schon das Plus. Und das wird auch, würde ich behaupten, so bleiben.
Größeres Potenzial als im direkten Kontakt mit den Klienten sieht Lena im Einsatz von KI als Assistenzwerkzeug für die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge. Genau so ein KI-Werkzeug, das wird aktuell an der Technischen Hochschule Nürnberg erforscht. KIA heißt es und es soll konkret Sozialarbeitern in der mailbasierten Erziehungsberatung helfen. Das erklärt Mara Stieler.
Es ist einfach so, dass Online-Beratende in ihrer täglichen Arbeit mit sehr komplexen Anfragen konfrontiert sind, vielen Anfragen gleichzeitig, die sie natürlich alle effektiv und qualitativ hochwertig bearbeiten müssen. Und KIA soll die Beratenden in diesem komplexen Feld eben unterstützen, zum einen, um einen Überblick zu behalten in ihren Beratungen und wir wollen die Fachkräfte in ihrem Reflexionsprozess unterstützen.
Eine Art digitaler Kollege also. KIA kann zum Beispiel lange Nachrichten zusammenfassen, wichtige Erkenntnisse aus vorangegangenen Gesprächen zur Verfügung stellen oder das soziale Umfeld von Klienten visuell in einem Netzdiagramm einordnen. Zudem greift KIA auf eine Fachdatenbank zu und kann den Beratern aktiv zum Fall passende Literatur anzeigen oder sogar konkrete Vorschläge liefern.
Das heißt nicht, dass wir eine konkrete Beratungsantwort vorgeben, sondern es handelt sich hier um Impulse, wie ich denn meine Beratung vorführen kann. Das heißt, es gibt Hinweise dazu, wie ich systemische Fragetechniken anwenden könnte oder beispielsweise, was für psychoedukative Elemente vielleicht in der Beratung eine Rolle spielen könnten, um zum einen sich nochmal rückzuversichern oder um auch wirklich nochmal konkrete Anregungen zu kriegen, auf die ich vielleicht selbst als Berater, Beraterin gar nicht gekommen wäre.
Ersetzen soll KIA psychosoziale Beratung nicht, aber erleichtern und verbessern, so hofft das Team in Nürnberg. Und mehr rund um das Thema KI in der psychosozialen Beratung hören Sie heute Abend so um kurz nach 19 Uhr, also nach dem Gottesdienst im MKR, in Total Sozial. Und falls Sie das nicht schaffen, natürlich jederzeit im gleichnamigen Podcast auf inhalten.de und bei allen gängigen Streaming-Anbietern. Die Krone der Stadt, so wird der Domberg in Freising genannt. Nicht nur, weil er sich über der Stadt erhebt, sondern weil er ein weithin sichtbares Baudenkmal von Rang ist. Seit einigen Jahren wird er grundlegend umgestaltet. Besonders markant, das riesige in den 1960er Jahren entstandene Kardinal-Döpfner-Haus ist abgerissen worden, um einem neuen Seminar-, Tagungs- und Gästehaus Platz zu machen. In dieser Woche hat es sein Richtfest mit vielen Gästen und Blasmusik gefeiert. Das MKR war dabei.
Wenn der Rohbau steht, dann feiern Handwerker und Bauherren Richtfest. Und auch wenn es noch nicht fertig ist, zeigt das neue Tagungshaus auf dem Freisinger Domberg schon jetzt seinen eigenen und nachhaltigen Charakter. Der Kellerbereich besteht zu großen Teilen aus Recyclingbeton. Die dicken Ziegelmauern schützen gegen Kälte wie Hitze. Innen wird mit viel Holz gearbeitet. Und das kommt nicht aus Kanada oder Finnland, sondern aus Wäldern in der Region. Und der Neubau ist deutlich kleiner als sein Vorgänger. Christoph Kürzeder ist einer der Projektleiter für die Umgestaltung. Er wollte vor allem, dass die historischen Gebäude auf dem Domberg wieder zur Geltung kommen.
Es war ja vorher alles sehr verwaschen sozusagen. Die historischen und die neuen Gebäude sind ein bisschen sehr ineinander übergegangen. Und in Zukunft wird die Residenz wieder als Residenz erkennbar sein.
Diese Residenz ist ein kunstgeschichtliches Schmankerl und im 16. und 17. Jahrhundert entstanden. Damals gehörte Freising nicht zu Bayern, sondern war ein eigener Ministaat mit dem Bischof als Landesherrn. Dieser Residenzbau erhält in weiten Teilen wieder sein originales Gesicht, etwa der historische Steinsaal. Über 200 Personen sollen dort einmal hineinpassen. Er ist dann einer der wenigen größeren Veranstaltungssäle im Erzbistum München und Freising. Ein markantes, elegantes und modernes Treppenhaus verbindet die Residenz mit dem Neubau. Geschichte und Gegenwart zu verknüpfen, das ist Christoph Kürzeders Programm bei der Umgestaltung des Dombergs.
Diese alte Tradition, was ist Kirche in der Gesellschaft? Wie können wir Gesellschaft gestalten, von innen, aber eben auch außen? Welche Architektur tragen wir bei? Nicht nur retro, eben denkmalpflegerisch, sondern auch zukunftsweisend mit einer Gestaltungsqualität, die auch dem Domberg und seiner Geschichte und den vorhandenen Gebäuden auch angemessen ist.
Dafür gibt das Erzbistum rund 140 Millionen Euro aus. Für den Neubau, die komplette Sanierung aller anderen Gebäude sowie der denkmalgerechten Wiederherstellung historischer Fassaden und Räume. Auch ein Turm soll noch hinzukommen, um an die ursprüngliche Silhouette des Dombergs zu erinnern. Die Arbeiten sind nicht nur umfangreich, sie sind wegen der engen und steilen Zufahrten auch äußerst kompliziert. Der technische Projektleiter Benedikt Buckler muss zudem immer wieder mit der langen Geschichte des Dombergs rechnen und sie berücksichtigen.
Da haben wir bei den Bodenarbeiten wieder archäologische Funde gemacht, die tatsächlich aufs 8., 9. Jahrhundert zurückgehen. Und wenn da eine Wand hin soll oder da irgendwelche Spaten und Leitungen verlegt werden müssen, das ist dann natürlich immer eine Herausforderung.
Dennoch schreitet die Umgestaltung zügig voran. Ende 2027 soll sie abgeschlossen sein und das Tagungshaus seinen Betrieb aufnehmen. Je kürzer die Bauzeit, desto besser lässt sich der Kostenrahmen einhalten. Darauf muss Generalvikar Christoph Klingern als einer der Verwaltungschefs des Erzbistums natürlich sein Augenmerk richten. Er steht auf der Loggia des Neubaus, die großes Kino verspricht, wenn sie fertiggestellt ist. Sie gibt den Blick auf die Alpen und München frei. Der Architekt Piero Bruno hat die Wand mit großen, bogenförmigen Durchbrüchen versehen. Der ursprünglich als Priesterseminar errichtete Vorgängerbau war ein streng in sich geschlossener Block. Der Neubau dagegen soll schon von weitem einladend wirken, so wie das im nebenangelegenen kernsanierten Diözesanmuseum schon der Fall ist. Und genau das wünscht sich Generalvikar Klingern auch für das neue Tagungshaus.
Für uns hat das auf jeden Fall einen Symbolcharakter. Diese Neugestaltung soll vor allem eine Öffnung sein. Von seiner Genese her ist das ja hier durchaus eher ein geschlossener Ort gewesen. Früher ein Ort des Klerus, dann auch der Priesterausbildung, wo also geschlossene Gruppen waren, die sich auch bewusst abgeschottet haben, etwas vom der Gesellschaft. Und jetzt wollen wir genau das Gegenteil hier erreichen. Und ich bin überzeugt, dass das auch mit unserem neuen Tagungs- und Beherbergungsbetrieb hier gelingen kann.
Etwa 125 Personen kann der Neubau in Zukunft beherbergen. Ein Ort der Begegnung und Diskussion für die unterschiedlichsten kirchlichen und gesellschaftlichen Gruppen soll er werden. Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat dabei auch das gesamte einzigartige Ensemble des Dombergs und seiner Einrichtungen im Blick.
Wir sagen immer, die Pfarreien bleiben der wichtige Kristallisationspunkt, das Rückgrat unseres Erzbistums. Aber wir brauchen auch Orte darüber hinaus. Und Begegnungsorte mit der Welt, mit der Gesellschaft, mit der Kunst, mit der Kultur. Und das finde ich einmalig, das Miteinander hier von Dom, von Museum und dann von einem Haus, das mit so einer großen Geschichte jetzt wieder hergerichtet wird.
Und ein bisschen will Kardinal Marx auch daran erinnern, dass auf dem Freisinger Domberg seine Vorgänger jahrhundertelang zu Hause waren. Beim Richtfest wünscht er sich, im neuen Tagungshaus ein ständiges Amtszimmer mit Übernachtungsmöglichkeit zu haben, auch wenn es ganz einfach sein soll.
Aber ich möchte schon einen Sitz hier haben, sodass ich in Ruhe nach Freising fahren kann und sagen, hier kann ich auch daheim sein.
Das heutige Erzbistum hat oben auf dem Domberg eben seine Wurzeln. Und das will Kardinal Marx in Zukunft zeigen. Aus Freising, Alois Bierl für das MKR.
Bis zum Anfang dieses Jahrhunderts, da war der Pfennig die kleinste deutsche Münze. In der Kirche gibt es auch heute noch den sogenannten Peterspfennig. Was das eigentlich genau ist, dieser Peterspfennig, das hängt mit dem heiligen Petrus zusammen. Gleich mehr in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Peterspfennig, erklärt von Diakon Bernhard Stürber.
Es ist eigentlich ein Symbolakt. Und zwar eine ganz sympathische Verbindung der katholischen Christen mit dem Papst, mit dem Peterspfennig, einer Sammlung, die am Hochfest der Heiligen Petrus und Paulus erhoben wird, unterstützen die katholischen Gläubigen ganz materiell die Arbeit des Bischofs von Rom, also die karitative Arbeit natürlich in erster Linie, und bringen damit aber vor allem dieses Zeichen der Einheit mit dem Papst und der Sorge für die Bedürfnisse der Brüder und Schwestern in der Ortskirche in Rom zum Ausdruck. Und insofern ist diese Solidarität heute noch ein ganz aktuelles Zeichen. Diese Kollekte findet jährlich am 29. Juni, dem Hochfest der Apostel Petrus und Paulus, statt oder mancherorts auch am Sonntag davor und wird als solidarische Gabe, als Solidarität mit dem Papst gesehen. Und der Peterspfennig kann zudem auch über die Internetseite des Vatikans entrichtet werden. Also ganz modern und zeitgenössisch.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.